Sphärraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.
Hallo Anna.
Markus, welchem Lager gehörst du an? Angst vor der KI oder eher offen?
Ja, Angst vor der KI. Ich bin ja Kind der 78er, also 78 geboren, damit Kind der 80er und habe vor kurzem ein Gespräch gehabt, da sagte jemand, die Leute aus den 80ern, die sind so Terminator geprägt und deshalb haben die total Angst vor KI, weil die haben alle das Bild von Schwarzenegger vor Augen. Ja, keine Ahnung. Also eigentlich bin ich nicht die Angstfraktion, sondern denke eher, Mensch, eine Riesenchance an ganz vielen Stellen. Und ich glaube ehrlicherweise, wir werden viele Dinge ohne vielleicht gar nicht mehr machen können. Ne? Also gerade im Bereich von Bau, also ohne Digitalisierung und auch ohne KI-Anwendungen. Wer soll das alles noch machen in Zukunft? Also ich wäre eher pro KI.
Das kann ich zu 100% so unterschreiben. Also ich würde da auch eher die positiven Seiten sehen. Und ich bin mir sicher, unsere Gäste sehen auch vor allem die Chancen von KI. Denn sie nutzen sie in ihrem Unternehmen selbst. 2021 haben Shahin Farazadi und Timo Schröder Rehab gegründet. Das Unternehmen bietet zum einen digitale und durchgängig mit BIM geplante Architekturleistungen. Was Rehab besonders macht, ist allerdings, dass sie auch eigene Software entwickeln, die Planungsprozesse digitalisieren soll. Und dabei setzen sie auch auf KI. Sie haben zum Beispiel bereits Anwendungen entwickelt, die Energiepotenzialanalysen errechnen oder auch Grundrisse automatisch generieren.
Genau, und das Unternehmen hat ein ganz schönes Wachstum hingelegt. Also, du hast gerade gesagt, die sind 2021 gegründet und haben heute schon circa 50 Mitarbeiter. Und viele davon, das ist natürlich dann auch ganz spannend, sind Softwareentwickler, sind Datenspezialisten, aber natürlich auch klassische Architekten dabei, also eine spannende Mischung. Und wir wollen natürlich darüber reden, wie Sie eigentlich die Entwicklung in der Digitalisierung im Baubereich sehen, im Planungsfeld. Wo geht die Reise dahin? Wie sollten sich traditionelle Immobilienunternehmen aufstellen? Und was ist bei Ihnen selber auch einfach im Unternehmen los? Und wie lösen Sie dieses Spannungsfeld? Und was ich ganz spannend finde, das habe ich in der Vorbereitung herausgefunden oder gelesen, dass der Timo sogar den ersten Bauantrag, BIM-Bauantrag begleitet hat, der jemals in Deutschland gestellt wurde. Also eigentlich perfekte Voraussetzung, um über Digitalisierung im Planungsprozess zu sprechen. Und deshalb würde ich sagen, legen wir einfach direkt mal los. Mein Name ist Markus Gerhardt, ich bin Programmleiter Immobilienwirtschaft im Rotonda Business Club.
Und ich bin Anna Sewizek, Marketingmanagerin Architektur von Jung. Herzlich willkommen zu Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur.
Hallo Shahin, hallo Timo, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, wir haben es muckelig warm im Podcast-Studio. Also ich glaube, heute ist zumindest bis jetzt der heißeste Tag des Jahres. Also mal gespannt, wie lange wir durchhalten. Wir wollen ganz viel reden über Digitalisierung in der Planung. Wir reden ganz bestimmt auch über KI. Mich würde mal interessieren, euer Blick auf das Thema. Wir reden seit, ich würde jetzt mal sagen, gefühlt so ungefähr 10 Jahren in der Immobilienwirtschaft mehr über Digitalisierung. Ich kann mich so erinnern an eine Exporeal 2015, glaube ich, war das, wo das so zum ersten Mal das große Thema war. Wie hat sich denn aus eurer Sicht so im letzten Jahr vielleicht oder vielleicht seit eurer Gründung, ihr habt 2021 gegründet, wie hat sich da die Debatte so verändert? Ich meine, dass wir noch ganz viel Weg vor uns haben, ist klar, aber wie ist so der Umgang mit dem Thema? Was hat sich da aus eurem Gefühl raus verändert?
Willst du? Fang ruhig an, es ist für uns beide so ein Leidensweg die letzten 10 Jahre gewesen, weshalb wir Rehab gegründet haben. Deswegen fang mal an, Timo.
Eigentlich ganz, ganz witzige Frage, weil in Hamburg auf dem Construction Summit bei einem Panel über BIM und Digitalisierung war das auch ein Einstieg in das Thema.
Okay.
Und ich finde, was mir oder uns da aufgefallen ist in letzter Zeit, wir sind beide im BIM-Management tätig gewesen, seit jetzt roundabout so 10 Jahren, 7 und 10 ungefähr. Und damals war das eher so ein Thema in der Planung und so ein Thema so, hey, okay, man kann damit irgendwie Synergieeffekte heben und höhere Qualität leisten und alles. Aber Digitalisierung über den gesamten Wertschöpfungsprozess der Projektentwicklung hinweg war nie so das Riesenthema, weil Digitalisierung führt zu Transparenz. So, und Transparenz war etwas, was vielleicht nicht in jedem Projekt immer zu jedem Zeitpunkt gewollt war, sowohl von der Planung als auch von der Entwicklung gegenüber allen verschiedenen Beteiligten in so einem Prozess. Und was uns da auffällt, dank halt ESG und Taxonomie, die Debatte um Digitalisierung hat sich dahingehend extremst gewandelt, dass sie jetzt ernsthaft gefordert und auch umgesetzt wird, auch in der Projektentwicklung, also von der ersten Konzeptstudie bis zur Realisierung nachher oder auch dem Betrieb, weil man eben reportpflichtig wird. Und Reportpflichtigkeit bedeutet, ich muss irgendwie meine Daten haben und irgendwie die Transparenz in diesem Prozess drin haben. Und das geht nicht ohne Digitalisierung. Und deswegen haben wir so den Eindruck, die Debatte wird viel ernsthafter und viel intensiver und auch sachorientierter, also zielorientierter geführt. Und das ist sehr, sehr schön zu beobachten für Personen wie uns, die in dem Bereich sehr tätig sind. Also ich würde sagen, seit diese Regulatorik da nochmal Einzug gehalten hat, ist das Thema viel, viel präsenter oder realistischer, also anfassbarer geworden, dass auch wirklich eine Umsetzbarkeit stattfindet und nicht eher so ein Luxusthema, was man vielleicht macht, aber nicht muss, weil
das so funktioniert. Liegt auch so ein bisschen daran, dass es eine neue Orientierung bekommen hat. Also was will man eigentlich erreichen, wenn man digitalisiert oder beziehungsweise sogar noch ein bisschen detaillierter über BIM spricht? Was will man eigentlich mit BIM erreichen? Wenn man sich jetzt irgendwie schaut, womit haben sie damals mit BIM geworben vor 12, 13, 14 Jahren, war das meistens, ja, wir bringen irgendwie die ganzen Informationen in die frühe Leistungsphase und dann können wir viel schneller Entscheidungen treffen und. Was eigentlich von Anfang an relativ utopisch war, weil unsere ganzen Vertragskonstellationen das nie zugelassen haben, dass man das macht. Dementsprechend hat man mit BIM versucht, etwas zu lösen, was nicht lösbar war durch BIM. Und mittlerweile hat sich das auch ein bisschen gewandelt. Das ist das Schöne, dass man sagt, okay, wir haben gemerkt, das Vertragswerk muss sich generell ändern, damit das irgendwie möglich ist. Das heißt, eigentlich müssten die Leute schon anfangen zu arbeiten, bevor es den ersten Vertrag gibt und einen Vertragsschluss gibt und bevor man überhaupt in der Leistungsphase ist, um diese Dinge frühzeitig berücksichtigen zu können. Und jetzt ist es halt tatsächlich so, dass man gemerkt hat, okay, mit BIM kriegt man eine Transparenz hin. Man kann auf einmal irgendwie Gebäudepässe viel besser beispielsweise irgendwie mit den Materialien verarbeiten, weil das automatisiert passiert, wenn man ordentlich arbeitet und so weiter. Das heißt, man hat dieses eine Problem damit nicht wirklich gelöst. Und das ist das Schöne, gerade seit anderthalb, zwei, drei Jahren kommen neue Technologien, die genau dieses Problem lösen. Das ist Algorithmik, das ist AI und was weiß ich. Aber das Bewusstsein hat sich verändert in den letzten drei Jahren. Und das ist etwas Schönes, was man beobachten kann, wo, glaube ich, unser 10, 12, 8 Jahre langer Frust jeweils ein bisschen gemäßigter ist mittlerweile, dass man merkt, okay, die Leute haben, da gibt es mehr Aha-Effekte, mehr Leute machen jetzt Digitalisierung aus den richtigen Gründen und nicht nur um Buzzwording zu betreiben oder um Probleme zu lösen, die man eigentlich nicht lösen kann durch diese Technologie.
Merkt ihr denn eigentlich dann auch auf Kundenseite, also ihr habt das ja gerade beschrieben, da ist eine andere Motivation da, auch ein anderes Know-how auf der Seite, weil das war ja auch immer so ein Punkt, dass man gesagt hat, so boah, das sind halt echt auch, klar, das sind einmal kulturell zwei Welten, die da aufeinander knallen, aber da geht es ja auch um Know-how-Themen. Also wenn jetzt eine andere Motivation da ist, müsste man ja erwarten, okay, dann wird natürlich da auch Wissen und Personal aufgebaut, was damit auch umgehen kann.
Ja, also an dem Know-how der einzelnen Akteure hat sich vielleicht jetzt nicht so zwangsweise in den letzten drei Jahren super viel getan, muss es aber auch gar nicht. Viel relevanter ist, dass deren Ziel, was sie haben, klarer geworden ist. Und das ist eigentlich das A und O in der Digitalisierungsstrategie. Man muss wissen, wofür, also wohin möchte ich und was möchte ich digitalisieren. Und das ergibt sich halt jetzt durch die eigenen Geschäftsmodelle und so viel, viel klarer oder kristallisiert sich immer klarer heraus. Dadurch ist es auch für alle, die irgendwie auf diesem Prozess hin zu einer Digitalisierung tätig werden, einfacher Lösungen zu finden und diesen Know-how-Transfer auch viel besser zu gestalten. Deswegen, ich glaube, man kann das irgendwie so definieren, dass man sagt, die Zielstellung ist klarer, der Zweck ist klarer, also warum mache ich das überhaupt, das ist alles viel, viel klarer geworden und dadurch ist es auch einfachere Lösungen zu finden. Auf der anderen Seite steht immer noch bei dem Thema zum Beispiel BIM und jetzt neue Themen sind halt KI und Algorithmik, dem gegenüber, dass die Marketingindustrie sozusagen, also das ist Marketing von einzelnen Unternehmen und Co., einem suggerieren, dass jetzt alles nur noch ein Knopfdruck entfernt ist. So, und das merken wir auch bei Anfragen, die wir zum Beispiel teilweise bekommen. Ich habe hier irgendwie Gebäude XY, schmeiß das doch mal kurz in deine KI und dann kommt da irgendwie eine Planung bei raus. So funktioniert es halt noch nicht. So,
und am besten noch ein 10-Jahres-Mietvertrag.
Genau, ja. So, und das alles. So, und das ist perspektivisch auch sicherlich alles möglich, aber heute halt noch nicht. Und das ist noch ein Weg dahin. Ja.
Ja, das ist dann einfach eine, ich glaube, das war ja oft der Punkt, ne, eine große Erwartungshaltung, die dann irgendwie entstanden ist und dann hast du sofort so, oh, ja gut, okay, das geht ja gar nicht, dann ist das ja doch gar nicht so toll, was die jungen digitalen Unternehmen da so machen. Ja.
Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal, als geht's in die richtige Richtung und ihr seid natürlich super digital unterwegs, ne? KI haben wir gerade auch schon gehört, ihr arbeitet auch mit KI, aber trotzdem begegnet einem immer viel der Satz noch, wir bauen wie vor 100 Jahren. Was würdet ihr denn sagen, wo es jetzt in die richtige Richtung geht? Wann können wir den Satz endlich streichen?
Dieses Jahr, denke ich, spätestens. Also es ist
echt jetzt?
Ja, absolut. Also wir bauen nicht mehr wie seit 100 Jahren, weil wir gar nicht bauen oder so gut wie gar nicht mehr bauen. Also die manchmal passieren sehr destruktive Dinge, die aber sehr konstruktiv ausgehen können, wie zum Beispiel Corona, Homeoffice, auf einmal waren alle auf Homeoffice getrimmt und plötzlich sind die Büros, die gesagt haben, wir werden niemals Homeoffice erlauben, wir werden niemals Laptops bei Architekturbüros beispielsweise zur Verfügung stellen, haben sich auf einmal umgestellt. Und genau das erleben wir jetzt leider auch sehr kurzfristig nach dem Corona oder auch durch die Corona-Phase und die aktuellen das aktuelle Weltgeschehen ein bisschen dadurch gepusht, dass wir mitten in einer Wirtschaftskrise stecken. Das bedeutet, wir können Dinge nicht so tun, wie wir sie vor 100 Jahren gemacht haben oder wie wir sie vor 10 Jahren gemacht haben. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir wahrscheinlich in 2 bis 3 Jahren sagen, wir können nie wieder so bauen wie vor 5, 6 Jahren, weil wir Rohstoffmangel haben, wir haben kein Geld, wir haben hohe Zinsen. Klar waren die Zinsen auch vor einigen Jahren mal bei 6, 7%, aber da waren auch einfach die Randbedingungen ganz andere. Rohstoffe waren günstiger, man konnte schneller bauen, es gab viel mehr Fachkräfte, es gab Leute, die wirklich auf der Baustelle Tag und Nacht arbeiten konnten. Das schaffst du ja alles gerade nicht mehr. Das heißt, wir haben die ganzen Probleme, die wir vor 3 bis 4 Jahren hatten, sowieso, und wo wir dachten, das lösen wir irgendwie durch Digitalisierung. Und jetzt kommt nochmal die Weltwirtschaftskrise dazu und wir können nicht mehr so bauen. Das heißt, wir müssen jetzt uns eigentlich aktuell so aufstellen. Deswegen haben wir tatsächlich auch Rehab gegründet. Wir haben irgendwie geahnt, dass es passieren wird. Wir dachten nur nicht, dass es so schnell passiert, ehrlich gesagt. Wir haben ehrlich gesagt mit 2025, 2026 damals gerechnet, weil wir tatsächlich auch häufig gefragt worden sind, seid ihr bekloppt, dass ihr jetzt in die Selbstständigkeit geht mitten in Corona? Wir dachten, nee, jetzt muss was passieren, weil es wird die Zeit kommen, wo die Leute hinhören müssen. So. Und wir sind deswegen auch mit Algorithmik und AI-Themen damals an den Start gegangen, weil wir gesagt haben, die Zukunft ist nicht mehr Individualbau, wie es gerade passiert, sondern die Zukunft wird sein, Individualbau durch Prefabrication, aber dann halt customized auf deine Bedürfnisse, soweit es geht, aber trotzdem so weit vorgefertigt, dass es auch irgendwie realisierbar ist. Und das ist das, wie wir in Zukunft unserer Meinung nach definitiv bauen werden, und das auch in naher Zukunft. Und dementsprechend sollten wir den Satz jetzt schon streichen, damit wir die ersten Ansätze richtig machen.
Ja, der Punkt ist, dass die meisten Projekte, die so in der Vergangenheit gelaufen sind, immer Prototypen waren. Ja, auch selbst bei Projektentwicklern, die eigentlich sehr ähnliche Typologien immer realisieren, ja, war jedes Projekt ein Prototyp. Also auch wenn man ein Projekt mal nachschlägt, per Definition ist es ja auch ein einmaliges, an einem Ort realisiertes und so weiter. Also es ist sehr individuell. So, und wir müssen weg von dieser Prototyp-Denke, also von diesen Individualbauten, was Schein gerade meinte, hin zu Produkten. So, wir müssen unsere Gebäude, sei es jetzt, ob sie komplett gefertigt sind oder nicht, das haben wir dahingestellt, aber konzipieren, als wären es Produkte. Also dass wir die mit einer Wertschöpfungskette versehen, Zulieferkette sozusagen, die immer gleich bleibt, und man das dann repetitiv individualisiert an den Ort angepasst und Co. bauen kann, aber eben als Produkt gedacht und damit auch mit einer sehr, sehr effizienten Wertschöpfungskette versehen. Und das geht nicht ohne Digitalisierung und das geht auch nicht ohne Themen wie Vorfertigung und Co. Und diese Produktdenke ist das, was jetzt die Krise, in der wir gerade sind, durchaus auch als Chance irgendwie bereithält, weil viele Projektentwickler, die ja einer der Initiatoren auf diesem Weg sein müssen, erkennen, okay, wenn wir so bauen wie die letzten Jahrzehnte, ja, wo man im Prinzip alles finanziert bekam und auch immer noch mit Gewinn rausging, wenn wir so heute versuchen, Projekte zu konzipieren, dann lässt sich das kaum noch wirtschaftlich darstellen. Ja, das ist ja auch, warum die meisten Wohnbauprojekte gerade stocken und so weiter. Und der Schlüssel dafür ist eben, das eigene Produkt nochmal neu zu definieren, neu zu durchdenken und mit einer effizienten wirtschaftlichen Wertschöpfungskette zu versehen. Und dann lässt sich es auch wieder gut finanzierbar aufstellen. So, und deswegen steckt für uns da sehr, sehr viel Chance und sehr, sehr viel Potenzial drin, weil wenn wir über Produkte sprechen, dann reden wir über eine digitale Wertschöpfungskette auch dahinter, eine Prozesskette, und die beginnt ganz, ganz früh, und das ist auch einer unserer Ansätze, sozusagen ganz früh, wo man das Projekt auf einem Grundstück in die Wege leitet. da muss man befähigt sein, möglichst viele Entscheidungen treffen zu können. Und da hilft halt Algorithmik und KI unfassbar, gepaart mit eben einer Planungsleistung dahinter, dass man ganz, ganz früh im Prozess Entscheidungen treffen kann, die das Projekt schon mal in die richtige Richtung aufsetzen lassen können. Man kann die Finanzierung gut kalkulieren und so weiter und dann eben in das Projekt einsteigen. Und da helfen uns diese Technologien erstmal auch nur in diesem Rahmen, weil die können jetzt noch keine Bauantragsplanung für dich durchführen. So, das kommt vielleicht irgendwann ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahren. Jahrzehnte ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber noch hilft es extremst einfach in dieser Konzeptionsphase und da setzen wir auch genau an.
Ich finde das total interessant. Wir haben, Anna, wir haben ja den Podcast aufgezeichnet für in der vergangenen Woche mit dem Ulf Walicek und dem Frank-Achim Kirch und da war auch dieses Thema, Schein, was du gerade gesagt hast, dass das so eine Beschleunigung gerade ist, ne? Also quasi das Gute an der Krise oder an den Krisen, dass man viel mehr gezwungen ist, neue Wege zu gehen, weil alte Dinge nicht mehr funktionieren. Also das zum einen. Und was immer wieder auch bei den Podcasts kommt, ist dieses frühzeitig, Dinge frühzeitig machen. Also frühzeitig Leute zusammen an den Tisch holen und sagen, wie soll das eigentlich gehen? Und wir schaffen jetzt frühzeitig die Grundlage, damit wir nicht irgendwie, wie es vielleicht in der Vergangenheit war, über ständige Änderungen hinten raus natürlich auch absurd teuer irgendwie geworden sind, ne? Und sich das alles in die Länge gezogen
absolut.
Hat.
Absolut. Und genau da beißen sich auch Interessen. Also frühzeitig Entscheidungen treffen bedeutet frühzeitig auch Betrachtungen, Analysen, Studien durchführen. Und das ist meistens in einer Phase, wo ein Projekt in der Projektentwicklung extremst teuer ist und eigentlich jede Minute zählt, so, weil man hat das höchste Risiko, man hat in der Regel noch kein Baurecht und Co. Man hat in der Regel irgendwie Mezzaninkapital auf seinem Projekt liegen, was sehr teuer verzinst ist. Das heißt, jeder Tag, den man irgendwie an diesem Projekt stecken bleibt, kostet wortwörtlich Geld, einfach in Form von Zinsen. Und wenn man jetzt in diese Phase hinein, wenn wir das mit konventionellen Prozessen mal betrachten, in diese Phase hinein auch noch frühzeitig Entscheidungen erwirken möchte, da muss man einen hohen manuellen Aufwand fahren, ja, weil man Planungsteams losschicken muss und so weiter, um die Entscheidung, die man eigentlich zu dem Zeitpunkt treffen müsste, treffen zu können. So, und genau da kann eben Algorithmik und Co. helfen, dass wir sagen, okay, wir sind auf einer High-Level-Ebene, können wir eben ganz viele Parameter zusammen in einen Topf werfen und dann kommt eine Entscheidungsgrundlage raus, auf derer Basis man dann weitermachen kann. Und das ist mit sehr wenig Zeit und sehr wenig Aufwand verbunden. Damit auch eben genau in dieser hochkritischen Phase einer der Schlüssel, um auch am Ende des Tages nachhaltig bauen zu können.
Dadurch wird Vorsorge möglich und nicht Nachsorge. Ja. Das ist ja das, was immer passiert. Das ist ja das, was du eben meintest, dass die Kollegen meinten, dass gerade irgendwie viel, viel mehr in die Zukunft gedacht werden muss. Also das Ding ist, wir Menschen agieren immer, das haben wir, glaube ich, schon immer gemacht, deswegen bauen wir auch noch wie vor hunderten von Jahren. Wir lernen erst aus Dingen, wenn es zu spät ist. So, und da kannst du jedes Beispiel auf diesem Planeten nehmen. Ne? Das muss wehtun. Es muss erstmal 32, 33 Grad mit Regen sein, dass man merkt, okay, da passiert irgendwas. Oder der Rhein muss 10-mal überlaufen, dass man merkt, okay, Wetteränderung bedeutet nicht nur unbedingt, dass es heiß wird, sondern dass es auch sehr kalt und feucht werden kann, untypisch so. Und dann wird irgendwas verändert. Wir müssen merken, dass unser Sand zu Ende geht, dass wir anfangen, irgendwie nicht nur noch alles mit Beton zu bauen, oder das zumindest wieder so zu bauen, dass es in recycelt und wiederverwertet werden kann. Und das muss sich ändern. Und da hilft Algorithmik, das ist ja auch was Timo gerade meinte. Wir wollen gar nicht unbedingt irgendwie die Planung revolutionieren. Das passiert nebenbei vielleicht, hoffentlich. Das, was wir machen wollen, ist, dass wir vor einem Projekt alle möglichen Szenarien durchspielen können, bevor überhaupt, dass derjenige, der die Immobilie bauen will, seinen Kredit genommen hat. So, wie willst du Nachhaltigkeit erreichen, wenn du das überhaupt nicht mitbepreist hast? Dann passiert nämlich das, was du meintest gerade. Es wird viel zu teuer, absurd teuer, wenn man das hinterher dann irgendwie regulieren möchte. Mhm. Wir haben jetzt mit verschiedenen Bauherren im Vorfeld mal gesprochen und alle haben uns gesagt, die Bauprojekte haben in der Vergangenheit 10-20% mehr gekostet, weil einfach Dinge nicht betrachtet worden sind und oder die Baustelle schlecht lief und oder. Und das sind Dinge, die wollen wir mit unserer Technologie, die wir nach und nach gerade auch auf den Markt bringen werden, einfach verändern. Wir wollen, dass die Menschen, bevor sie einen Kredit nehmen, schon Nachhaltigkeit mit bepreist haben, dass sie Eventualitäten auf dem Grundstück schon mit berücksichtigt haben, dass sie viel mehr Transparenz darin haben, worin investiere ich eigentlich gerade.
Ja.
Und erst dann können wir Geld zur Verfügung stellen, um nachhaltig zum Beispiel zu werden oder noch digitaler zu werden oder mit Prefab zu arbeiten. Warum gibt es 1000 Einzellösungen? Es müsste eigentlich zentralisiert sein und einer müsste diese Lösung anbieten. aus diesem Sammelsurium an verschiedenen Herstellern, dass man einfach weiß, okay, wenn ich was mache, wie kriege ich das am besten hin mit dem beste Partner? So. Mhm.
Man muss ja auch schauen, wo kann der Mensch überhaupt noch was leisten? Also es gibt immer mehr Anforderungen, die auf so ein Projekt einwirken. Ja, sei es zum einen Regulatorik, zum anderen irgendwie Finanzierbarkeit, Risikoanalysen hinsichtlich irgendwie Klimarisiko auf einem Grundstück und so weiter und so fort. Und das sind so viele Parameter, die da eine Rolle spielen, dass der einzelne Mensch das in einer Planung kaum noch leisten kann, alles gleichermaßen zu berücksichtigen und zu einem guten Konzept zu überführen. Da kann eben Algorithmik und KI und generell irgendeine digitale Prozesskette helfen, um das zu ermöglichen und so am Ende des Tages irgendwie den Weg zu nachhaltigen Immobilien auch irgendwie erst zu ermöglichen, ja, ja, wenn man das eben leistet.
Ja, du sagst gerade schon, alle Punkte zu berücksichtigen, und dann habt ihr auch gerade gesagt, alles auch möglichst frühzeitig, das macht es natürlich noch schwieriger. Wir haben jetzt eher über das Konzept, über die Herangehensweise gesprochen, wie er herangeht. Wenn wir jetzt inhaltlich so ein bisschen reingehen, was würdet ihr denn sagen, was sind aus eurer Erfahrung so die wichtigsten Punkte, die dann wirklich frühzeitig berücksichtigt werden müssen, um einfach zukunftsfähige Produkte, hast du es gerade genannt, am Ende entwickeln zu können?
Mhm. Ja, also der erste Schritt, wir fangen jetzt mal bei einer typischen Projektentwicklung auf irgendeinem Greenfield an, ist es ja zu schauen, man kennt irgendwie den Kaufpreis, den potenziellen, und dann ist die erste Frage, was kann ich dann Baumasse realisieren im Rahmen der Bauordnung oder auch darüber hinaus, wenn man 34 da einleiten möchte, also eine Projektentwicklung sozusagen, dass man neues Baurecht schafft. Und da geht natürlich der erste Schritt, ist Baumasse. So, wie viel bekomme ich da unter? Und das muss der erste Betrachtungsschritt sein, eben zu sagen, okay, ich habe eine gewisse Zielstellung oder ich habe gewisse Parameter, die ich erfüllen muss, GHZ und sowas. Und mit Berücksichtigung dieser Parameter, wie viel Fläche bekomme ich dahin? So, das ist der erste Schritt. Das kann man mittlerweile über Technologie sehr, sehr gut abbilden, dass da etwas generiert wird und man so eine Masseneinschätzung bekommt. Dann interessiert einen, okay, was bedeutet das an Flächeneffizienz, also was habe ich für eine interne Aufteilung in diesem Volumen drin. Das ist dann der zweite Schritt, den man betrachten möchte, und wenn man das dann kennt, dann leitet sich ein Stellplatzschlüssel davon ab und ähnliches. Und so kommt man dann sukzessive immer tiefer in eine Projektkalkulation rein, mit, wie gesagt, sehr wenig Aufwand. Und dazu eben noch Nachhaltigkeitsthemen, wenn wir das Thema Volumen, Aufteilung, auch ungefähre Baumassen dann kennen, dann können wir über eine Hochrechnung auch schon beginnen zu bilanzieren. Ja, was für ein Grauenergiebedarf steckt da drin? Wie viel PV-Potenzial habe ich vielleicht und wie viel Autarkie kann ich erreichen in der Versorgung? Das sind alles diese Schritte, die lassen sich mittlerweile sehr, 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 sehr gut ganz, ganz früh im Prozess einbinden, und genau daran arbeiten wir auch. Das ist dann noch keine Ausführungsplanung sozusagen, auf der man dann sozusagen morgen den Polier losschicken kann und die Baustelle lostreten kann. Aber es hilft einem eben, datengestützt Entscheidungen treffen zu können, ganz, ganz früh im Prozess und so mit risikoärmer in das ganze Thema reinzugehen.
Und was würdet ihr sagen, wo sind so die besonderen Herausforderungen und Hürden? Also du hast ja gerade beschrieben, wie so der Ablauf wäre. Jetzt denke ich so, also es ist das, was ich seit Jahren irgendwie, das mit den Daten und die Datenverfügbarkeit und die Qualität und keine Ahnung. So, also was ist, wenn ihr so an Projekte rangeht, wo ihr jetzt sagt, boah, das sind genau die Stellen, die uns wehtun, die sich noch ändern müssen, damit das noch ein bisschen besser fluppt?
Da gibt es eine nette Antwort und eine provokative Antwort.
Ja, dann bitte.
Die provokative Antwort wäre Faktor Mensch. So, der Mensch ist eigentlich immer die Hürde bei allem, weil man irgendwelche Befindlichkeiten hat, die meistens sehr irrational sind, aber die dann dazu führen, dass etwas nicht funktionieren kann. Das ganze Thema Digitalisierung und wie digital wir vor allem in Deutschland sind, liegt daran, dass die Menschen ungerne teilen. Als Beispiel, so jeder Mensch, jedes Architekturbüro, jeder Bauherr hat unfassbar viele Informationen. Die sind erstens schlecht aufbereitet und so, das ist von mir aus alles in Ordnung. Aber selbst wenn sie halbwegs aufbereitet sind oder auch gar nicht aufbereitet sind, teilen sie sie nicht gerne oder stellen sie nicht gerne bereit. Dementsprechend haben wir keine Informationen bis sehr wenig fragmentierte Informationen oder Informationen, die Leute horten. Und das fängt ja schon dabei an, dass Architekten zum Beispiel auch bei BIM, es war auch ein großer Punkt, warum BIM jahrelang gescheitert ist in den Projekten, dass die Leute einfach ihre BIM-Modelle nicht rausgeben wollten, weil sie kein Know-how teilen wollten. Weil das Fenster, was ich da irgendwie als Bauteil drin gebaut habe in Revit, das ist ja Gold wert, das gebe ich nie raus. Und das ist einfach die falsche Denke. Wenn ich das Fenster rausgebe, dann gibt mir einer eine Tür und so weiter. Und mit den Daten ist es genauso. Entweder müssen wir es schaffen, eine zentrale Stelle zu bilden, wo man sagt, da gebe ich gerne Infos rein, weil ich auch wieder Infos rausbekomme. Dafür wollen wir auch als Rehab stehen in Zukunft. So, wir wollen so dieser Dreh- und Angelpunkt sein. Gebt uns die Informationen. Wir geben euch dafür riesen Mehrwerte. So. Und dass wir eine Datengrundlage haben. Und man muss mal bedenken, wir haben mal eine Zahl gehört, das fand ich total interessant. Das, was Amazon jährlich als Research and Development Kosten rausgibt, also nur um zu forschen und zu entwickeln, da gibt es noch gar keinen Return of Invest, ist genauso hoch oder ist höher als der Gesamtumsatz der Baubranche in Deutschland. So, und jetzt sieht man eigentlich auch, was ist eigentlich das Problem. So, wir sind eigentlich kein Wirtschaftszweig, der wirklich gut Geld verdient, wenn man das wirklich mal mit den Big Playern vergleicht. So, das sind die Daten von Google und Co., das sind die Amazons dieser Welt, das sind diese großen Kompanien in Amerika, die auch eigentlich mehr oder weniger hier alles mitdrehen und beeinflussen können. Und auf der anderen Seite haben wir leider eine sehr engstirnige Community, ist böse gesagt, natürlich gibt es auch tolle Leute, die nicht so denken, die aber noch nicht verstanden haben, was der Mehrwert von Daten ist. So, warum wollen wir eigentlich den Gebäudezwilling der Zukunft haben? Jeder spricht immer von Gebäudezwilling. Wofür eigentlich? Um da ein bisschen irgendwie FM zu machen, ist ja Quatsch. So, damit wir Datengrundlagen aufbauen, um darauf weitere Services anbieten zu können, Optimierung durchführen zu können und so weiter. Und das ist die Denke, die passieren muss, dass man sagt, ich gebe gerne und bekomme dafür was. Genauso wie es mit Geld funktioniert, genauso wie es mit Gütern funktioniert. Daten und Wissen sollte als Ware gesehen werden, die man gerne teilt, ausgibt und wieder reinbekommt.
Stichwort ist Silo-Denken. Ja, also wir haben schon eine ohnehin extremst kleinteilige, super fragmentierte Branche. Das ist auf der einen Seite unsere Stärke. Wir haben sehr starken Mittelstand, sehr breiten Mittelstand und sehr viele Unternehmen, die eben da wirklich aktiven Produktivitätsmehrwert sozusagen bringen. Auf der anderen Seite sind wir halt super kleinteilig und fragmentiert als Branche. So, und das ist das eine. Und zum anderen versucht denn wir die letzten Jahrzehnte und auch darüber hinaus wahrscheinlich immer alles irgendwie in unserem Silo selber zu lösen als Unternehmen. So, und je größer, desto stärker war auch das Silo, was man aufbauen wollte. Und auch wahrscheinlich eben meinte mit dieser Relation zu anderen Big-Tech-Unternehmen und deren Forschungsbudgets, wir werden es als Silo niemals schaffen, wenn wir weiterhin in Silos denken, diese bahnbrechenden Technologien auf den Weg zu bringen. Wir müssen das als Community tun, als Branche tun. Wir müssen zusammenrutschen, wir müssen teilen, um da überhaupt hinzukommen. Und vielleicht mal ein bisschen abseits aus unserer Branche geswitcht, was uns noch super helfen würde. Digitale Bebauungspläne wäre ein Traum. digitale Normen und Regulatorik, Landesbauordnung und Co. gibt es in Teilen schon, aber tiefere Ebenen dann wiederum nicht. Also das wäre wirklich ein Traum, digitale Bebauungspläne.
Plus, ja, wir reichen den Wunschzettel mal weiter, mal gucken, was passiert. Ja. Genau, der da irgendwie die richtigen Leute kennt, genau. Ja, ich glaube, das ist aber auch, es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit ein Angstthema, ne? Also gerade, ich finde, das hat man an dem Thema KI jetzt gesehen, ne? Was so für viele ja wie Kai aus der Kiste, sagt man, glaube ich, ne? Irgendwie plötzlich da war und bei ganz vielen Leuten ja Angst geschürt hat. Ich weiß nicht, ob das so, hätte mal eingesprochen, da hat jemand gesagt, ja, weil alle irgendwie Bilder vom Terminator im Kopf haben. Das hat sich so, wir sind alle in den 80ern sozialisiert oder viele von uns und das hat irgendwie dafür geführt, dass alle sagen so, oh Gott, jetzt übernehmen die Roboter irgendwie meinen Job und jetzt bin ich überflüssig. Und ich glaube, das ist auch so ein Angstthema, ne? Aber will da gar nicht, da kommt man ja von Hölzchen auf Stöckchen und dann reden wir hier irgendwie 3 Stunden nur darüber. Was mich mal interessieren würde, mal auf euch als Unternehmen geguckt. Ich glaube, ich habe es eben gesagt, ihr habt 2021 gegründet. Ihr seid sowas wie 50 Mitarbeiter, glaube ich, im Moment.
Knapp über 50, ja.
Und das sind ja, ich sage jetzt mal, vom Softwareentwickler wahrscheinlich bis zum normalen Architekten, in Anführungszeichen, wird es bestimmt auch welche geben, oder?
Ein sehr spannender Querschnitt, ja klar,
auf jeden Fall. Ein spannender Querschnitt. Und dann habt ihr ja im Unternehmen auch so diese zwei Welten so ein bisschen, ne? Also was wir eben beschrieben haben in der Kundenlandschaft, das habt ihr im eigenen Unternehmen ja auch. Wie schwierig ist das? Wie kriegt man das unter einen Hut?
Schwieriger als gedacht ursprünglich, aber dann doch umsetzbarer als dann befürchtet. Also tatsächlich war es am Anfang so, dass wir sind ein bisschen Träumer, wir beide, und gehen auch oft an so an Dinge ran. Wir merken dann erst, dass vielleicht jemand eine Befindlichkeit damit haben könnte, wenn er sie dann ausspricht. Und davor denken wir uns, es gibt doch kein Problem.
Hat ja nichts gesagt,
ist doch alles super. Ist doch alles super. Aber Ich glaube, die meisten haben verstanden, dass es wichtig ist, dass man zusammenarbeitet. Unsere Planer hatten ursprünglich auch die große Angst, dass sie gesagt haben, sind wir dann irgendwann überflüssig, braucht man uns dann noch, weil wir machen ja gerade das, was jeder Angst vor hatte, also wir rationalisieren uns irgendwie selber weg, was natürlich eine unbegründete Angst war, weil wir auch von Anfang an gesagt haben, nicht der Algorithmus oder die KI wird den Planer ersetzen, sondern die Planer, die diese Dinge nutzen, und das Bild wird sich einfach ändern von dem Planer.
Aufgaben verändern.
Mehr zum Architekten wieder hin. Ich finde, Architekten sind gerade nicht wirklich Architekten, wenn man ganz ehrlich ist. Ohne es herabwerten zu wollen, ist mehr Bauzeichnerei, nur nicht in der guten Qualität, wie Bauzeichner das oftmals können, weil sie Handwerk zu 100% dahingehend auch beherrschen. Und es ist mehr Pläne sauber machen und so weiter. Und das sind Dinge, die vielleicht wegfallen können durch die Automation, dass wir einfach sagen, wir rationalisieren alles weg, was irgendwie auch gar keinen Spaß macht. Der Architekt wird wieder mehr Koordinator und so weiter. Und das ist das, was unsere Planer mehr und mehr verstanden haben mittlerweile und sich auch immer stärker damit angefreundet haben. Und dann auch wirklich das Ganze befeuern, viel mit den viel Know-how mit einbringen bei den Programmierern. Und es wirklich jetzt nach, ich würde sagen, vielleicht nach 2 Jahren wirklich ein geschlosseneres Team war, wo man die Synergien voneinander wirklich gut verstanden hat und Hand in Hand an den Dingen arbeitet. Aber da ist auch noch super viel bei uns zu tun. Das ist auch so ein Ding, was wir, glaube ich, unterschätzt haben, wie lange sowas dauern kann, wie lange so eine Transformation auch gedanklich beim Menschen irgendwie dauern kann, bis man sich gegenseitig befruchtet und nicht irgendwie im Weg steht.
Ja, absolut. Was natürlich da noch mit reinspielt, das sagen wir auch immer, du hast es eben auch angerissen, so natürlich muss man da das Thema betrachten, was nimmt eigentlich KI und Co. weg und was bleibt. Und der Kern da drin ist scheinbar zum einen gesagt, das wird eher der oder diejenige ersetzt, die nicht damit arbeitet. Und noch ein anderer Kern ist, es werden sich Aufgaben einfach verändern. So, es werden sich auch die Aufgaben einer Planung, es werden sich die Aufgaben eines Ingenieurs, es werden die Aufgaben einer Gutachterin, es werden sich verschiedene Aufgaben einfach verändern, die bleiben immer noch, und es wird auch immer noch da drin einen Anteil geben, den der Mensch machen muss, aber der wird einfach anders aussehen als heute. So, es wird in Zukunft wahrscheinlich eher so sein, dass viel mehr Entscheidungsvorlagen und Co. von der Maschine in Anführungsstrichen generiert werden und der Mensch dann eine Art Qualitätssicherung betreibt, die Projektsteuerung, Projektmanagement, Beratung, Auswahl weitertreiben und auch wieder ganz am Anfang des Prozesses Grundlagenforschung betreibt, neue Dinge konzipiert. Also die Aufgaben werden sich einfach entlang der Wertschöpfungskette nach vorne verlagern und hinten heraus eher Managementaufgaben werden und Steuerungsaufgaben werden. Und der Tatsache muss man es ins Auge blicken, und da kommunizieren wir sehr, sehr viel drüber. Wir betreiben auch sehr, sehr viel Wissensmanagement, internen Austausch dazu und Co. und versuchen halt unsere Teammitglieder zu diesen wirksamen Experten zu machen, die man in Zukunft dann eben sein wird und sein kann. So, und das ist auch ein Thema, was wir uns als Unternehmen ganz groß auf die Fahne geschrieben haben, eine Zukunftssicherung auch unseres Teams zu betreiben, damit eben diese Angst unbegründet ist.
Und auch aufklären, ja. Auch nach außen hin. Also das Ding ist, wir bauen wie vor 100 Jahren, wir planen aber nicht wie vor 100 Jahren. Das ist ja auch das Ding, das vergessen Leute immer. Also der Planer war mal früher, oder der Architekt war mal ein Baumeister. Der konnte alles. Der wusste genau, wie läuft es auf der Baustelle ab. Der konnte Statik berechnen. Der wusste, wie muss eine Luftzirkulation natürlich stattfinden im Gebäude, damit das ein angenehmes Gebäude ist, je nach Funktion und Nutzen. Dann hat er die Planung selber gemacht. Er hat tatsächlich sogar BIM-basierter geplant, nur nicht digital als jetzt, weil ein Kölner Dom war komplett beispielsweise nummeriert und durchstrukturiert. Jeder wusste genau, wo setzt er welchen Stein hin. Es gab keinen Stein, der zufällig gesetzt worden ist. Und diese Sachen sind über die letzten 100 Jahre komplett verloren gegangen. Wir tun immer so, als wären wir jetzt quasi genau dieselben Planer, wie wir sie vor 100 Jahren waren, und da geht uns jetzt super viel an verloren. Stimmt aber nicht. Es gab, irgendwann sind TGAler entstanden, irgendwann sind Statiker entstanden, irgendwann sind Brandschützer entstanden. Das hat früher der Architekt auch selbst gemacht. Bauphysik hat der Architekt selbst gemacht. Das sind alles Dinge, die nach und nach weggegeben worden sind. Und wir müssen von dieser Denke wegkommen, dass das Einzige, was wir machen, ist irgendwie ein paar Grundrisse zeichnen. Das ist nicht das, wofür Architekten da sind. Ein Architekt hat eine Funktion. Das ist auch nicht ohne Grund ein geschützter Beruf. Wir stehen für die Qualität eines Gebäudes, dafür, dass sie langlebig ist, dafür, dass der Stadtraum ordentlich aussieht, dass es eine Zirkularität gibt, dass es einen Mehrwert gibt, dass es nicht irgendwie ein Gebäude ist, wo Dinge drin getan werden, die keinen interessieren, sondern dass es etwas ist, was etwas symbolisiert. Ein Stadtraum, ein Lebensraum, ein Ort, wo ich meine Kinder großziehe, ein Ort, wo ich mein Leben verbringen möchte und so weiter. Und das geht immer mehr oder ist immer mehr verloren gegangen. Und vielleicht sind das die Dinge, die wieder zurückkehren können, durch Technologisierung und durch die Vereinfachung der Aufgabe.
Vielleicht schließt sich da auch ganz gut der Kreis. Du hast eben die Kathedrale, also hier in Kölner Dom angesprochen, worüber niemand spricht in der Gotik und in der Romanik und Co., die ganzen Kirchen, die wir heute sehen und Kathedralen, die stehen. Das ist das Ergebnis von ganz viel Try and Error. Also es sind hunderte Kathedralen unterwegs sozusagen eingestürzt. Da sind die Dombaumeister sind irgendwie von Ort zu Ort gezogen, haben dann eine Kirche aufgebaut, haben probiert, es hat nicht funktioniert, sind die eingestürzt und zum nächsten Ort, also so ungefähr lief das ab. Also es ist ganz, ganz viel unterwegs eingebrochen und hat nicht funktioniert. Und du sagtest es eben auch, durch das, was die Technologie uns geben kann, ist halt eben, das waren ja auch Prototypen, die gebaut haben. So, und das ist dieses Prototyp, denke, ein Stück weit wegnehmen, das findet vorne in der Grundlagenforschung statt. Den Prozess hin zu dem, was man ohnehin erreichen möchte, wird teilautomatisiert und man betreibt Qualitätssicherung, Management und man die Aufgaben verändern sich einfach und ja, das ist vielleicht die Kathedrale ein ganz guter Aufhänger, dass die Prototypen, die man damals gebaut hat, sich auch irgendwann verändert haben, als man wusste, wie es ging.
Ja, ich würde sagen, damit habt ihr doch perfekte Schlussworte eigentlich gefunden, das Ganze nochmal gut zusammengefasst, wie auch Punkte, die jetzt während des Gesprächs öfters gefallen sind, weder die Qualität und auch die Nachhaltigkeit, was ja am Ende alles zusammenführt, sichergestellt werden kann und ja, dass wir einfach auf die Qualität uns wieder zurückbesinnen und dann eben auch langfristig, nachhaltig, zukünftig bauen können. Magst du noch was zu ergänzen?
Ich fand das ganz interessant, was ich glaube, Schein, du hast es gerade nochmal gesagt, dieses das Bauen und das Planen halt auch zusammenpassen müssen. Ne? Also wir planen mittlerweile anders, jetzt müssen wir vielleicht beim Bauen auch noch irgendwie mehr dahinter kommen. Und aber grundsätzlich finde ich gut, was wieder rauskommt, dieses, naja, das da liegt halt auch eine Chance drin, ne? Also klar, wir sind jetzt gezwungen, also wir alle als Menschheit, um mal den großen Bogen irgendwie zu spannen, ne? Ja. Weil es eben nicht mehr damit getan ist, ständig alles neu zu bauen und wegzuschmeißen und ja, wenn es nicht so toll ist, baut man halt um oder so, ne? Also man muss halt einfach andere Lösungen finden und das kann dann hoffentlich nur zu guten Ergebnissen führen. Deshalb positiv das Ganze angehen, das finde ich super. Vielen Dank für eure Zeit.
Ja, zu danken.
Jetzt haben wir genug Themen auch gar nicht angesprochen. Eine Frage wäre natürlich gewesen, wie ist eure große Vision und euer Plan für die nächsten Jahre? Aber das
können wir in der nächsten Folge besprechen.
Genau, das machen wir einfach bei der nächsten Folge, weil wahrscheinlich hat sich dann schon wieder ganz vieles überholt, was ihr ansonsten jetzt gesagt hättet. Ja. Deshalb lassen wir das direkt weg. Vielen Dank nochmal, dass ihr da wart. Danke und euch. Viel Erfolg.
Danke für den guten Podcast.
Vielen Dank euch. Danke.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie uns zu dieser Folge von Sphäre im Talk etwas sagen möchten, Lob, Kritik oder einfach Ihre Gedanken, wenn Sie uns ein Thema vorschlagen möchten oder vielleicht einen Gast, die oder den, die Immobilienwelt da draußen unbedingt mal hören sollte, dann können Sie uns schreiben. Am besten direkt an talk@rotonda.de oder talk@jung.de.